SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Rudolf Steiner und sein Erbe. Warum sind Waldorfschulen erfolgreich? Am Mikrofon ist Lukas Meyer-Blankenburg. Den eigenen Namen tanzen, mit Filz basteln oder rhythmisch singend Englischvokabeln lernen. Die Unterrichtsmethoden an Waldorfschulen klingen für Außenstehende oft befremdlich. Die Waldorfpädagogik setzt auf einen ganzheitlichen Bildungsansatz und sieht sich als Alternative zum staatlichen Schulsystem. Vor 100 Jahren, im September 1919, gründete Rudolf Steiner die erste Waldorfschule in Stuttgart. Sein reformpädagogisches Projekt wurde zum Exportschlager. Doch Steiners Lehren sind umstritten. Manche halten den Begründer der Anthroposophie für ein Genie, andere für einen Esoteriker und Rassisten. Wie viel Steiner steckt in der modernen Waldorfpädagogik? Warum ist sein Konzept heute für immer mehr Eltern attraktiv? Und was lernen die Schüler, wenn sie tanzen, basteln und gärtnern? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit Professor Heiner Ulrich, Erziehungswissenschaftler an der Uni Mainz und Autor mehrerer Bücher über Rudolf Steiner, mit Franz Glaf, er ist Medienpädagoge und Lehrer an der Rudolf-Steiner-Schule in Mönchengladbach, und mit Professor Jost Schieren, er lehrt als Schul- und Waldorfpädagoge an der privaten Alanus-Hochschule in Alftern bei Bonn. Herr Schieren, rund 1200 Waldorfschulen gibt es mittlerweile weltweit, davon allein 240 in Deutschland. Jedes Jahr kommen neue Schulen dazu. Warum schicken immer mehr Eltern ihre Kinder offenbar lieber auf eine Waldorf anstatt auf eine staatliche Schule?
Ja, die Waldorfpädagogik scheint tatsächlich jetzt nach ihrem 100-jährigen Bestehen eine Art Erfolgsmodell zu sein. Im Blick auf die vielen Schulen, die zur Zeit der reformpädagogischen Bewegung entstanden sind, hat sich die Waldorfpädagogik sehr hervorgetan, zusammen mit der Montessori-Pädagogik. Und wenn man fragt, was ist der Grund, dass Eltern ihre Kinder auf eine Waldorfschule schicken? Ich glaube, aus Elternsicht sind es zwei Gründe. Man hat das Bedürfnis, auf der einen Seite, das ist immer ein etwas schwerer Schritt, den Übergang, also vom Elternhaus in die Schule. Und die Eltern möchten, dass ihr Kind gesehen wird, dass ihr Kind wahrgenommen wird, dass ihr Kind verstanden wird. Das ist also ganz aus Sicht der Eltern dasjenige, worum es ihnen geht. Sie möchten nicht, dass ihr Kind in ein System hineinkommt, wo es gegebenenfalls untergeht oder wo es sich nur quasi mit Ellenbogen durchsetzen kann. Und das Bedürfnis, dass quasi die Schule so eine Art Schutzraum auch bietet, wo Pädagogen tätig sind, die das Kind sehen. Das scheint mir das Zentrale zu sein. Der zweite Aspekt, weil es kann ja nicht nur ums Verstehen gehen, sondern es geht auch um Förderung. Und das ist der zweite Aspekt, den ich bei Eltern sehe, warum sie ihr Kind auf die Schule schicken, dass das Kind auch entsprechend gefördert wird, dass, das ist aus Elternsicht wichtig, die entsprechenden Abschlüsse auch erzielt werden können. Aber die Förderung soll so sein, dass das Kind in seiner Persönlichkeit angesprochen wird. Das ist, das haben Sie gerade in der Moderation angeführt, ganzheitlich angesprochen wird. Und das vielleicht in Kürze, aus Elternsicht gesprochen, zwei Gründe. Was ich nicht gesagt habe, um das auch vielleicht vorwegzunehmen, ich glaube nicht, dass für die Eltern das Konzept der Waldorfpädagogik in der Theorie, was den Hintergrund angeht, so bekannt ist und so entscheidend ist. Es ist, glaube ich, mehr der Ort Schule, wo sie das Gefühl haben, hier wird ihr Kind richtig gefördert.
Herr Ulrich, sind Waldorfschulen so erfolgreich, weil sie die Sehnsüchte vieler Eltern nach einer heilen Kindheit besonders gut bedienen?
Ja, die Waldorfschulen haben ihre Elternschaft gefunden. Das muss man schon als Hauptgrund für ihre Ausbreitung in Deutschland anführen. Und das ist eine bildungserfolgreiche Elternschicht, die diese Schule gewählt hat, weil relativ viele Kinder schon vorher in der Grundschule mit dem staatlichen Schulwesen keine guten Erfahrungen gemacht hat. Etwa 40% der Waldorfschüler in der Sekundarstufe sind Quereinsteiger. Ich weiß auch nicht, ob Rudolf Steiner genau diese Waldorfschule von heute vor Augen hatte, als die erste gegründet wurde. Also die Waldorfschule, die 1919 in Stuttgart gegründet wurde, war ja primär erstmal vorgesehen für die Kinder der Arbeiter der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik. Heute würde man eher sagen, Waldorfschulen sind, ich will es mal etwas pointiert sagen, kleine Gymnasien ohne Noten, die den Schülern viel Zeit lassen. Und die vor allen Dingen von Eltern gewählt werden, die das Abitur für ihre Kinder anstreben. Und es machen ja auch überdurchschnittlich mehr Waldorfschüler das Abitur als an Regelschulen im gleichen Jahrgang. Also das ist möglicherweise eine andere Waldorfschule als die, die Rudolf Steiner im Kopf hatte, was nicht den Erfolg schmälern soll.
Unterschätzen die Eltern dabei möglicherweise den Glaubenscharakter, der ihren Kindern auf Waldorfschulen vermittelt wird?
Ja, ich denke, die Eltern sind interessiert an einer Alternative, das hat Herr Schieren ja sehr deutlich gemacht, an einer Alternative zur staatlichen Schule. Sie wählen auch eine Privatschule, an der sie selbst auch stärker mitwirken und mitwirken müssen. Aber sie halten die Waldorfschule eher für eine reformpädagogische Schule, wie die Montessori-Kinderhäuser und Schulen oder wie die Jenaplan-Schulen, die etwa zur gleichen Zeit im ersten Jahrhundertdrittel, in der Zeit, die wir Reformpädagogik nennen, entstanden sind. Aber die Waldorfschule hat schon ein ganz besonderes Profil, weil sie eben stärker als diese anderen Schulen aus der Reformpädagogik weltanschaulich geprägt ist. Die Eltern suchen wahrscheinlich nicht die weltanschauliche Prägung, sondern die Reformpädagogik an der Waldorfschule. Die Lehrer an der Waldorfschule sind aber viel stärker von der anthroposophischen Weltanschauung und Pädagogik Rudolf Steiners inspiriert. Also ich würde eher sagen, die Waldorf-Lehrer sind näher an der Anthroposophie. Die Eltern nehmen sie in Kauf dafür, dass ihre Kinder sich an dieser Schule wohlfühlen.
Herr Glaf, Sie sind Lehrer an einer Waldorfschule. Ich habe den ganzheitlichen Bildungsansatz Rudolf Steiners bereits erwähnt. Wie sieht denn ein typischer Schultag für Sie und Ihre Schüler aus?
Ja, also ganzheitlich bedeutet ja Lernen mit Kopf, Herz und Hand und das eben nicht nacheinander, sondern eigentlich im Prinzip immer gleichzeitig, wobei die einzelnen Bereiche, also das Denken, das Fühlen und das Wollen unterschiedlich stark im Vordergrund stehen. Und wir haben ja ein ganz besonderes Element, nämlich das Element des Epochenunterrichts. Das heißt, die Schüler beschäftigen sich zusammen mit einem, manchmal auch zwei Lehrern, 3-4 Wochen lang mit einem Thema. Ich springe mal so in eine 12. Klasse, weil die Oberstufe wenig bekannt ist. Ja, vielfach, wenn man von Waldorfpädagogik spricht, denkt man an Unterstufe, Klasse 1-4 und extrapoliert das dann auf die Oberstufe, was aber dann zu unzutreffenden Anschauungen führt. Also da gibt es eine Epoche Globalisierung, wo man sich mit der Frage beschäftigt, wie sind die Phänomene, die wir heute erleben, entstanden, welche Auswirkungen haben sie, wie können wir da steuernd drauf einwirken. Das heißt, man hat da Elemente aus dem Fach Geschichte, aus Geografie, aus Wirtschaftskunde, aus Mathematik, aus Englisch, weil oftmals an vielen Schulen dieser Unterricht dann in der englischen Sprache stattfindet. Die Schüler beginnen mit einem eigenen Morgenspruch, den sie in der Klassengemeinschaft für ihre Klasse sich zusammengestellt haben. Ein Schüler protokolliert das, was am letzten Tag besprochen wurde, fasst zusammen, ruft in Erinnerung. Die Anbindung an das Gelernte am Vortag spielt da eine ganz große Rolle. Eine Gruppe zeigt ihre Ergebnisse, in denen es zum Beispiel um Bevölkerungsentwicklung im Verhältnis zur Bildung geht. Es wird eine Podiumsdiskussion inszeniert. Das findet von 8-10 statt. Also Arbeit an einem Thema aus verschiedenen Facetten. Im Mittelpunkt steht das Denken. Dann kommen die Fächer in geteilter Form. Das heißt, die Klasse ist halbiert. Die eine Gruppe macht Französisch oder Englisch. Die andere Gruppe hat Musikunterricht. Dann gibt es den Dramakurs, wo die Schüler sich auf ihren künstlerischen Abschluss vorbereiten. Sei es mit der Eurythmie, sei es mit Verfilmung von Faustszenen, sei es mit eigenen Choreografien.
Eurythmie müssen wir vielleicht ganz kurz aufgreifen, den Begriff.
Ja, das ist eine Bewegungskunst, in der es darum geht, Sprache und Musik sichtbar zu machen. Und das nicht einzeln nur, sondern in einer Gruppenchoreografie auch.
Aber das, was immer unter diesem Klischee den eigenen Namen tanzen auftaucht. Ne?
Das ist ja, genau, das einzige das ist richtig eine, anthroposophische Schulfach, was genau, wir in der Waldorfschule haben.
Ja, ist natürlich eine ganz, ganz starke Verengung, aus der eben auch die, ja, denke ich mal, Hilflosigkeit spricht, dieses komplexe Thema Waldorfpädagogik zu fassen, was aber natürlich auch an der Thematik liegt. Das ist nicht so leicht, es zu verstehen.
Und Herr Glaf, bevor Sie Waldorflehrer wurden, da haben Sie ja auch an einer staatlichen Schule unterrichtet.
Genau.
Was würden Sie denn sagen, was gefällt Ihnen besser an Ihrer Arbeit an der Waldorfschule?
Also was mir besser gefällt, ist das Verhältnis von Freiheit und Verantwortung. Also ich kann die Dinge tun, in Absprache natürlich mit dem Kollegium, von denen ich überzeugt bin, dass sie jetzt in dieser Klasse zu diesem Zeitpunkt richtig sind. Damit geht aber einher natürlich auch die Verantwortung. Das heißt, ich muss Antwort geben auf die Frage, warum machst du das? Warum jetzt mit dieser Klasse? Warum in der Form? So, dass ein ganz interessanter Austausch entsteht, natürlich erstmal mit den Schülern, ja, die das nur dann annehmen, was ich ihnen präsentiere, wenn sie wirklich auch das Gefühl haben, ja, das passt. Also da ist ja nicht die Möglichkeit, jetzt mit Notendruck oder mit Verweis auf Lehrplan zu sagen, so, ja, ich finde es nicht gut, ihr findet es nicht gut, wir müssen es machen, führt kein Weg dran vorbei. Natürlich auch im Kollegium und eben auch auf den Elternabenden. Und da wollte ich doch mal kurz drauf eingehen, dass der Professor Ulrich eben sagte, Eltern sind da wenig dran interessiert. Das stimmt schon, wenn man sie nicht drauf hinweist. Also Also ich erlebe das immer wieder, wenn auf dem Elternabend der Hintergrund, der Menschenkundliche aus der Anthroposophie erwähnt wird und wenn ein Zusammenhang hergestellt wird zwischen dem, was ich im Unterricht mache und dem, was ich aus der Anthroposophie weiß und erfahre, dann ist ein großes Interesse bei den Eltern da. Also an der ganz konkreten, praktischen Anwendung der Anthroposophie in der Bildung.
Zu dieser Anthroposophie kommen wir auch gleich, Herr Schieren. Jetzt hatten wir auch schon darüber gesprochen, dass Waldorfschulen sich gerne als reformpädagogische Alternative zum staatlichen Bildungssystem verstehen. Was macht sie denn konkret zu so einem anderen Lernort als staatliche Schulen? Was würden Sie sagen?
Ich glaube, das eine ist, dass doch ein sehr, sehr großer Fokus auf die Persönlichkeit des Kindes gelegt wird. Im Regelschulsystem hat man sehr klar formulierte Standards, sehr klar formulierte Normen, die dann auch quasi durch Evaluationsinstrumente abgeprüft werden. Und daran wird das Kind gemessen und es findet, das ist das Zentrale statt, es findet eine Selektion statt. Eine Selektion über Schulsysteme oder auch über Noten. Und die Waldorfpädagogik im Verbund auch mit anderen Reformpädagogiken hat eben den starken Akzent auf die Persönlichkeitsentwicklung. Und dadurch ist sie, sagen wir mal, verhältnismäßig systemoffener. Sie kann weniger Normen, weniger Standards angeben, nach denen eben Bildung bemessen wird, weil es auf die bestmögliche Entwicklung des Individuums ankommt. Das wäre ein Aspekt, den man hervorheben kann. Der zweite Aspekt, der damit einhergeht, ist, wir haben einen Bildungsbegriff, der tatsächlich sehr intellekt- oder kognitionslastig ist. Das heißt, der Bereich der Erfahrungsorientierung, der Bereich der Sinnesorientierung, überhaupt der Bereich des sogenannten leiblichen Lernens, ist in diesem Bildungsbegriff zumindest didaktisch kaum abgebildet. Und dadurch entsteht, das ist ein Erbe auch der Aufklärung, weil wir da das vernunftbegabte Subjekt sehr stark gemacht haben, dadurch entsteht eine gewisse Einseitigkeit auch im Weltverhältnis. Und da hat die Waldorfpädagogik doch ein starkes Anliegen, dass die Kinder durch die Bildung sich mit der Welt verbinden lernen. Und zwar handlungsmäßig, erfahrungsmäßig, sinnesbezogen. Und viele didaktische Aspekte der Waldorfpädagogik, auch der ganze Fächerkanon, der ja sehr künstlerisch, praktisch ausgelegt ist, hat dieses Ziel einer intensiveren Weltverbindung und auch einer Integration der eigenen Körperlichkeit, der eigenen Leiblichkeit in den Lernprozess.
Herr Ulrich, würden Sie das unterstreichen? Das Kind steht nicht so sehr im Fokus in der Regelschule wie an Waldorfschulen?
Ja, also meine Aufgabe ist ja eher die, dass ich auf die kritischen Momente hinweise, die mit dieser Schulkultur verbunden sind. Ich sehe in der Waldorfpädagogik im Unterschied zu anderen Reformpädagogiken eine ausgeprägte Pädagogik der Führung. Das ist die Rückseite sozusagen jetzt von dem, was Herr Schieren mit der Persönlichkeitsbildung angesprochen hat. Und ich sehe das materialisiert im Klassenlehrerprinzip, also in dem erstaunlichen Phänomen, dass an der Waldorfschule die Kinder von der 1. bis zur 8. Klasse jeden Morgen zweistündig vom selben Lehrer unterrichtet werden. Wir haben das selbst auch empirisch untersucht in einer großen qualitativen Studie an verschiedenen Waldorfschulen. Das ist sozusagen auch riskant. Für einzelne Schüler kann das entwicklungsproduktiv sein. Ich erinnere daran, dass an den Waldorfschulen eben ein doppelt so hoher Prozentsatz der Kinder aus alleinerziehenden Elternschaften kommt. Solche Kinder können sich an der Waldorfschule möglicherweise eher zu Hause fühlen, wenn sie eine langjährige Begleitung durch einen Klassenlehrer erfahren, mit dem sie harmonieren. Aber auf der anderen Seite,
da wer sich nicht mit dem Klassenlehrer versteht, ja, hat Pech gehabt.
Ja, da kommt es zu Verkennungen und auch zu weniger notwendigen Förderungen, also auch zu Missverständnissen vor allem. Ich denke, Waldorfschulen sind kleine Schulen in der Regel, sind einzügig. Das heißt, es gibt nur einmal die erste, nur einmal die zweite Klasse und so weiter. Und dann ist das Klassenlehrerprinzip möglicherweise, hat es sozusagen auch eine riskante Seite. Und die wird natürlich dadurch gesteigert, dass die Kinder und Jugendlichen heute andere Entwicklungen nehmen als 1919. Das heißt, sie sind früher schon im jugendkulturellen Raum, sie beanspruchen früher Selbstständigkeit und wenn der Klassenlehrer richtunggebende Persönlichkeit sein will, wie es im Waldorfprogramm so heißt, dann ist das heute komplizierter, wenn die Schülerinnen und Schüler früher Mündigkeit anstreben. Also Käseglocke kann das auch sein. Und was ich dazu noch als Letztes da anfügen will, dieser Klassenlehrer gibt, ich sag's mal etwas unscharf, 8 Fächer in 8 Jahren, dieselbe Person. Das können wir auf unser heutiges Regelschulwesen nicht mehr abbilden. Es gab diesen Klassenlehrer möglicherweise zu Rudolf Steiners Zeiten in der Dorfschule. Heute haben wir ihn sozusagen, überspitzt gesagt, gerade noch in der Waldorfschule.
Und es gibt, Herr Glaf, die doch noch schärfere Formulierung, dass viele in dieser Fokussierung auf einen Klassenlehrer sogar die Anlagen zu einem eher autoritären Erziehungsstil nach Meister-Schüler-Prinzip oder sogar noch stärker nach dem Führer-Prinzip sehen?
Also zunächst mal die Gefahren, die Herr Ulrich da beschrieben hat, die sind tatsächlich gegeben. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, die einzudämmen und die zu integrieren. Da kommt es ganz stark drauf an, einmal auf die Persönlichkeit des Klassenlehrers, dass er da auch offen ist gegenüber Kooperationen mit den Fachlehrern, die in der Klasse ja auch unterrichten, mit anderen Lehrern. Und da haben wir einige Instrumente entwickelt, die mal mehr, mal weniger dann auch an den Schulen gepflegt werden. Ein ganz hervorragendes, nach meinem Eindruck, ist das Qualitätsverfahren, was wir entwickelt haben, speziell angepasst an die Waldorfpädagogik, was besteht aus externen, aus internen Hospitationen und Intervisionsgruppen. Das heißt, der Lehrer steht nie alleine da, sondern ist immer auch eingebettet in das Kollegium der Fachlehrer der Klasse. Und das andere ist, dass natürlich mit der 8. Klasse nicht Schluss ist, sondern dass dann natürlich eigentlich das Ziel der Ausbildung sein muss. Ich habe das eben an der Schilderung des Tagesablauf so ein bisschen durchscheinen lassen, dass im Grunde die Schüler zur Selbstständigkeit dann geführt werden und dass eigentlich, das habe ich oft erlebt, der schönste Hauptunterricht, der ist von 8 bis 10, den die Schüler selbst gestalten, also dass ich sie freilassen kann und in die Mündigkeit entlassen kann. Also beim Ende der 8. Klasse ist ja die Waldorfschulzeit zum Glück nicht zu Ende.
Ich hätte gern noch was dran gehängt an der Stelle, und zwar sozusagen die Risiken liegen auch darin, dass keine Lehrbücher im traditionellen Sinne von diesem Klassenlehrer benutzt werden. Also es soll ja ein sehr lebendiger Unterricht in dieser Phase angeboten werden und durchgeführt werden. Und da muss man sich eben auch fragen, ob das den heutigen fachlichen Standards in der Sekundarstufe dann etwa gleichkommt, die wir an staatlichen Regelschulen haben.
Und Herr Schieren, Herr Ulrich hatte die Ausbildung auch gerade schon angesprochen. Die meisten Waldorflehrer oder zumindest die Hälfte machen keinen Abschluss an einer staatlichen Universität, sondern bekommen ihre Ausbildung an zumeist eher kleinen, anthroposophisch geprägten Privateinrichtungen. Sind diese Leute überhaupt ausreichend qualifiziert, um junge Menschen zu unterrichten?
Ich denke, dass gerade dieser Bereich auch einer Revision und auch Veränderung unterliegt. Also was Herr Ulrich darstellt und als riskant bezeichnet, das sind tatsächlich riskante Aspekte. Und ich würde an dieser Stelle vielleicht auch nicht den Begriff der Führung so stark machen, sondern würde vielleicht eher den Begriff der Beziehung stark machen können, dass man sagt, also es geht darum, dass die Schüler-Lehrer-Beziehung oder noch besser die Schüler-Lehrer-Eltern-Beziehung als Dreieck doch eine tragfähige pädagogische Basis bietet. Und da steht die Waldorfpädagogik hinter. Ob das 8 Jahre sind, ob das 6 Jahre sind mit einem eigenen Mittelstufenmodell, das wird zurzeit innerhalb der Waldorfpädagogik doch einer starken Revision unterzogen. Und auch die Ausbildung hat sich in den letzten 10 bis 15 Jahren sehr verändert. Sie ist tatsächlich zu Beginn, sagen wir mal, Waldorf-intern gehandhabt worden. Und sie orientiert sich aber mehr und mehr an universitären Standards. Da geht frischer Wind in die Waldorfwelt hinein. Da kommt auch so etwas wie eine Forschungskultur hinein. Das gab es bis in die 80er Jahre kaum. Das war eigentlich eine sehr, sehr praxisaffine Bewegung. Und erst seit den 80er Jahren beginnt es, eine eigene Wissenschafts- und Forschungskultur zu entwickeln. Und da kommen auch alte Begriffe, alte Modelle tatsächlich in eine Reflexion und Revision. Und das bezieht sich auch auf die Lehrerbildung, sodass das, also denke ich, mehr und mehr auch den Standards einer staatlichen Lehrerbildung angeglichen wird, wenngleich das Proprium eben einer starken Kunstbetonung und einer starken Sozialbetonung, das findet man in der staatlichen Lehrerbildung doch weniger, Teil der Waldorfkultur bleibt.
Rudolf Steiner und sein Erbe, warum sind Waldorfschulen erfolgreich? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum. 1919 wurde in Stuttgart die erste Waldorfschule der Welt gegründet. Ursprünglich, Herr Ulrich sagte es bereits, gedacht als Gesamtschule für die benachteiligten Arbeiterkinder der Zigarettenfabrik Waldorf Astoria. Herr Ulrich, was war denn der pädagogische Ansatz von Rudolf Steiner damals? Warum wollte er eine andere Schule?
Rudolf Steiner hat erst sehr spät in seinem Lebenslauf zur Pädagogik gefunden. Er hat zwar 1907 einen Vortrag über die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Anthroposophie, der Geisteswissenschaft aufgehalten, aber dann anschließend hat er sich lange Zeit nicht mit Pädagogik beschäftigt. Ich glaube, so ganz sicher bin ich mir bei dem nicht, aber ich sag's trotzdem mal etwas ungeschützt. Rudolf Steiner hat die Waldorfschule nicht gegründet, sondern Emil Mold, also der Fabrikant, der schon lange Mitglied der Theosophischen und Anthroposophischen Gesellschaft war und dann hat Rudolf Steiner in einer sehr kurzen Zeit das Grundgerüst der Waldorfpädagogik im Jahr 1919 gelegt. Das unterscheidet Rudolf Steiner auch von anderen Gründern aus der theosophischen Bewegung. Denn man sollte auch nicht immer nur auf die Anthroposophie schauen. Die Steiners Anthroposophie ist sozusagen eine Variante der theosophischen Bewegung, die auch ihr Zentrum mehr im britischen Bereich hatte. Und da sind gebildete Frauen schon sehr früh auch Gründerinnen von Schulen gewesen. Catherine Tingsley oder Annie Besant, wir kennen die alle nicht mehr so wie Rudolf Steiner. Oder vor allen Dingen Beatrice Ensor, die war Präsidentin des Weltbundes für die Erneuerung der Erziehung. Dem stand Steiner sehr fern. Also er hatte auch mit den Reformpädagogen seiner Zeit seine Probleme. Er lehnte das mehr oder minder ab. Und vielleicht kommt daher auch der traditionelle Zug, diese Führungskultur an der Waldorfschule, aus dieser Randstellung Rudolf Steiners. Das Bizarre ist nur, dass die erfolgreichste theosophische Schule dann die Waldorfschule geworden ist, die eigentlich an die anderen Schulgründungen in der theosophischen Gesellschaft, die sehr viel progressiver in Anführungszeichen waren im Sinne der Reformpädagogik, gar nicht anknüpft. Also Rudolf Steiner und die Pädagogik, das ist eine spätere Begegnung.
Zusammengefasst lässt sich dann sagen, Steiner hat vom Unternehmergeist des Zigarettenfabrikanten profitiert.
Ja.
In ihrer Theorie.
Nein, also ich möchte die Leistung Rudolf Steiners gar nicht schmälern. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass er eigentlich erst sehr spät dieses Projekt angepackt hat und dass ihn pädagogische Fragen über Jahrzehnte so gar nicht beschäftigt haben. Er hat schon kleinere Schriften, auch vor 1900, als er noch nicht der Theosophie angehörte, geschrieben, aber insgesamt eher so sozusagen ein Nebenschauplatz. Und dann plötzlich entsteht da eine Bewegung. Ich meine, Steiner hätte wohl in den kühnsten Träumen nicht davon geträumt, dass es 7 Waldorfschulen in China gibt heute. Also eine weltweite Bewegung war möglicherweise noch gar nicht in Sicht für ihn. Also dieser Erfolg, von dem wir ausgegangen sind, der hat sich auch so schnell gar nicht eingestellt.
Und Herr Schieren, meine Frage zielte ja auch darauf hin ab, dass es da möglicherweise eine Parallele gibt zur Gründungszeit der Waldorfschule und ihrem jetzigen Erfolg, nämlich diese bewusste Gründung als Alternative zum bestehenden Schulsystem.
Ich würde vielleicht an einer Stelle noch ein bisschen abgrenzen zu dem, was Herr Ulrich gesagt hat, was erwähnen. Natürlich gibt es einen theosophischen Hintergrund bei Rudolf Steiner, mit dem hat er allerdings selber doch sehr radikal gebrochen um 1914 herum. Und zwar auch dezidiert, weil ihm, sagen wir mal, die Theosophen, das war aus seiner Sicht eher so eine Art spirituelle Glaubenslehre. Und seine Idee, die er dann in der Anthroposophie stärker verwirklicht hat, war die einer Erkenntnisorientierung oder Wissenschaftsorientierung durchaus mit spirituellem Hintergrund. Und dann gab es 1918 tatsächlich nochmal wie eine neue Bewegung. Er hat ja nicht dann in dieser Zeit nach dem Ersten Weltkrieg nur die Waldorfpädagogik zusammen mit Emil Mold dann begründet, sondern zugleich auch eine neue Medizin, eine neue Landwirtschaft auf den Weg gebracht, also in verschiedensten Feldern die Anthroposophie in Zivilisationsbereiche eingeführt. Und dabei ist es so, dass er das Instrument dieser Anthroposophie auch geprüft hat, inwieweit es tauglich ist, neue Schule zu machen. Und das ist tatsächlich, denke ich, auch gegenüber der Reformbewegung etwas Neues, dass ein so dezidiertes Konzept vorliegt. Vieles aus der Praxis der Reformpädagogik ist sehr vergleichbar mit dem, was in der Waldorfschule passiert. Also die Handwerksorientierung oder die starke Tätigkeitsorientierung, die findet sich auch bei Freinet. Man hat Aspekte der Individualorientierung, die sich bei Montessori finden und so weiter. Und Steiner hat auch die Landerziehungsheime und alles das zur Kenntnis genommen. Das heißt, in der Praxis gibt es viel Vergleichbares, aber doch in dem Konzept, was dahinter steht, das ist was Besonderes und das sollte aber schultauglich werden. Es geht ihm also nicht darum, quasi ein theosophisches Erbe jetzt in eine Schulform zu überführen. Das würde ich etwas anders sehen.
Ich denke, dass das schon eben eine theosophische Schule ist, die Waldorfschule. Die Waldorfpädagogen sagen, die Anthroposophie bestimmt das Wie des Lehrens, aber nicht das Was. Aber wenn man genauer auf die Waldorfschule schaut, dann ist der anthroposophische Geist eben selbst im inhaltlichen Bereich zu spüren.
Aber da müssen wir an der Stelle, glaube ich, nochmal diesem anthroposophischen Geist auf die Schliche kommen. Herr Ulrich, können Sie in einigen Strichen kurz erläutern, worum es in der Anthroposophie bei Rudolf Steiner geht?
Also sozusagen fast 400 Werke Steiners jetzt in 4 genau. Sätzen. Das ist auch sehr kompliziert, weil Herr Schieren mit Recht eben auch gesagt hat, dass Steiner einen sehr eigenständigen Ansatz in der theosophischen Bewegung dargestellt hat, weil er eben auch vor seinem wie soll ich sagen, vor seinem Übergang in die Theosophie schon Philosoph, idealistischer Philosoph war. Das waren seine britischen Kolleginnen nicht. Also jetzt nochmal, man schaut auf die Waldorfschule und man sieht, sie ist anders gebaut. Die Schularchitektur, die ähnelt in gewisser Weise schon der von Steiner realisierten im Goetheanum bei Basel. Also ein Bauwerk, in dem sich Kopf, Herz und Hand, also die menschliche Gestalt, wiederfindet. Wir haben die kollegiale Schulleitung mit dem Gedanken, dass Lehrer Individuen sind, die ganz freie Individualitäten darstellen, dass sie sich nicht führen lassen dürfen durch einen Schulleiter. Das steht im Zusammenhang mit der Dreigliederungsbewegung, von der Herr Schieren eben sprach, die Steiner seit 1919 leitete, das ist sozusagen im geistigen Leben, was sich dann auch fortpflanzt in der Geistesgeschichte der Menschheit, dass es da keine Einschränkungen geben darf. Dann schauen wir auf den Kulturstufenlehrplan, der sich sehr stark sozusagen am Begriff der Kulturstufen in Steiners Menschheitslehre orientiert, auf die Eurythmie, auf die Naturkunde, in der sozusagen eine beseelte und vergeistigte Natur im Naturkundeunterricht sichtbar gemacht wird. Also die Waldorfschule ist da schon auch inhaltlich nicht anthroposophiefrei.
Herr Glaff, welche Rolle spielen denn Steiners anthroposophische Vorstellungen bei Ihnen im Schulalltag?
Ja, also ich will mal vielleicht nur ein Beispiel herausgreifen, weil ich die Anthroposophie als Methode verstehe, um zu Erkenntnissen zu kommen. Zu Erkenntnissen, die mein pädagogisches Handeln auch beeinflussen. Und da gibt's, das ist für mich völlig klar nach mehr als 30 Jahren Lehrererfahrung, Wirkzusammenhänge auch in Bereichen, die ich jetzt sinnlich nicht wahrnehmen, die ich nicht messen kann. Also ich habe mal ein Beispiel, meine Vorbereitung auf den Unterricht, die ich am Abend mache, die auch in der Nacht passiert. Das merke ich jeden Morgen, wenn ich wach werde, merke ich jeden Morgen, wenn ich vor der Klasse stehe, dass da die Inspiration, der Einfall kommt und ich weiß, was ich zu machen habe, besteht zum Beispiel darin, dass ich mir die Schüler noch mal so vor Augen führe. Wer war heute da? Wer hat was gemacht? Ja, habe ich den Peter überhaupt wahrgenommen? War der da? Hat er sich beteiligt? Dass ich dann in einer Unvoreingenommenheit den Schülerpersönlichkeiten gegenübertrete, dass ich sie wahrnehme. Das ist ja das, was Herr Schieren auch nannte als ein Momentum, was die Eltern sehr schätzen. Das ist eine Sache, die hat Einfluss auf das, was am nächsten Tag passiert. Und das ist was anderes, wenn ich mich so vorbereite, als wenn ich am Abend eine Viertelstunde Fernsehen gucke oder gar Alkohol trinke oder sonst was machen. Das heißt, meine persönliche Lebensführung hat eine direkte Auswirkung auf den Unterricht des nächsten Tages. Und das ist für mich ein Ergebnis der Hinweise, die ich durch die Anthroposophie Rudolf Steiners bekommen habe, damit einmal umzugehen und zu schauen, was passiert, wenn ich mich so verhalte, was passiert, wenn ich mich so verhalte. Und das kann man natürlich auch noch steigern, wenn jetzt ein ganzes Kollegium sich einem Kind zuwendet. Und das ist wirklich eine der deutlichsten Wirkungen, die man da wahrnehmen kann. Wenn man so etwas macht, fängt ein Kind an zu leuchten und es beginnt das, was man ja auch möchte, dass es sich entfalten kann, dass es seine Anlagen entfalten kann, und zwar in Freiheit, nicht nach einem vorgefertigten Schema oder nach vorgefertigten Zielen, die es zu erreichen hat.
Sind Waldorfschulen anthroposophische Glaubenseinrichtungen, Herr Schieren?
Nein, auf keinen Fall. Ich würde es so sehen, es gibt keine weltanschauungsfreie Schule. In jede Schule fließt ein Weltbild ein, in welcher Weise es auch immer geformt ist. Und auch in die Waldorfschule fließt, und da stimme ich Herrn Ulrich vollständig zu, natürlich die Weltanschauung der Anthroposophie ein. Man muss aber fragen, in welcher Form geschieht das? Und da muss man auch aufmerksam sein und muss auch kritisch mit sich selber umgehen. Geschieht es in Form der Indoktrination? Das kann man, glaube ich, klar abweisen. Es findet keine Indoktrination, auch nicht auf subtile Weise, auch nicht auf irgendwie undurchschaubar manipulative Weise statt. Das war die erste Vermutung, als die Erziehungswissenschaft in den 80er Jahren sich mit der Waldorfpädagogik befasst hat. Da kam die Schrift von Klaus Prange heraus, Erziehung zur Anthroposophie, und das war quasi ein festes Statement: an diesen Schulen wird indoktriniert. Und es brauchte wirklich Zeit und Forschung und vor allen Dingen empirische Forschung, das ist die Barths- und Randolph-Studie, die Absolventenstudie zu nennen. Und da wurde gefragt bei den Absolventen, wie haben sie das erlebt? Sind sie anthroposophisch geprägt worden? Spielt die Anthroposophie heute einen Einfluss in ihrem Leben? Hat es einen Einfluss? Und es sind nicht 1% der ehemaligen Waldorfschüler, die zur Anthroposophie ein Verhältnis haben. Und es wird auch von den Absolventen gesagt, dass das nicht stattgefunden hat. Also das heißt, man kann empirisch sagen, Indoktrination findet nicht statt und ist umgekehrt aus Waldorfsicht auch nicht gewollt. Insofern sollte es keine Glaubensgemeinschaft sein. Was Herr Ulrich anführt, bezogen auf Architektur, auf das Kollegium, auf den Lehrplan, das sind tatsächlich Dinge, die aus der Anthroposophie kommen, die als Inspiration genommen werden. Und die, dafür trete ich wirklich ein, die müssen kritisch angeschaut werden, nämlich im Blick darauf, ist das, was die Anthroposophie ist, förderlich für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen? Ist Anthroposophie geeignet, gute Schule zu machen? Das heißt, Eine Weltanschauung, die Selbstzweck ist, da ist aus meiner Sicht tatsächlich ein Problem mit verbunden, wenn man die nicht kritisch anschaut. Und das ist mein Eintreten auch innerhalb der Waldorfwelt für eine stärkere Wissenschaftskultur, für eine stärkere Erkenntniskritik, dass man sich auch von außen durch Forschungen, wie Herr Ulrich und Kollegen sie vorgelegt haben, auch befragen lässt, wo steht man und wie geht man denn mit dem, was die Anthroposophie ist, frei und sachgemäß um.
Ich glaube aber, dass viele Waldorflehrer dogmatischer sind oder Doktrinärer, als sie das darstellen, Herr Scheren. Ich kann das jetzt nicht genau belegen, aber als ich zum ersten Mal auf Waldorfschulen stieß und sie dann mein Interesse auch entfacht haben, hat mich vor allen Dingen die starre Einteilung in vier Temperamente, in Jahr siebte, die die Entwicklung leiten, sehr irritiert, weil das kannte ich nicht aus der Psychologie und das lässt sich auch in der wissenschaftlichen Psychologie heute nicht abbilden. Es bleibt dann so etwas wie die Befürchtung, hier ist eine Sonderwelt, die sich nicht ernsthaft mit der Persönlichkeitspsychologie und ihren heutigen Modellen auseinandersetzt, das bleibt dann schon bei mir bestehen, unabhängig von der produktiven Rolle, die Sie innerhalb der Bewegung spielen. Also Fakt ist schon, dass an der Waldorfschule diese anthroposophische Menschenkunde von den meisten Lehrerinnen und Lehrern unbefragt geteilt wird. Und die disziplinäre Psychologie, die ich weniger gut überschaue als mein eigenes Fach, und die Schulpädagogik, die schließen da heute nicht mehr an. Also ich würde mal etwas pointiert sagen, vorwissenschaftlich.
Der Wissenschaftsrat bezeichnet die Waldorfpädagogik als außerwissenschaftliche Erziehungslehre.
Vorwissenschaftlich, außerwissenschaftlich. Wir suchen sozusagen danach dem adäquaten Begriff, um nicht zu sagen esoterische Elemente, weil esoterisch von vielen als negativ erfahren wird. Dabei ist es ein religionswissenschaftlicher Begriff, der durchaus hier passen würde.
Dem kann ich zustimmen, dass da wirklich enormer Nachholbedarf ist. Man muss bedenken, 1919 gegründet, ich denke fast 70 Jahre, 80 Jahre, hat sich die Waldorfpädagogik allein quasi auf ihre eigene Tradition und auf die Schriften Steiners berufen und damit, das muss man zunächst auch zugestehen, erfolgreiche Pädagogik gemacht, die sich weiterentwickelt hat. Und mit der Jahrtausendwende ist auch so eine Art empirische Wende in die Waldorfpädagogik eingetreten und das steht an. Wenn man sich fragt, also was heißt es 100 Jahre Waldorfpädagogik, dann würde ich auf eine Zukunft schauen, die eine stärkere Forschungs- und Wissenschaftskultur in die eigene Pädagogik integriert. Da muss man sehen, dass die Regelschulpädagogik quasi an den Lehrstühlen, an den Universitäten natürlich dominant vertreten ist und eine unglaubliche Forschungsinfrastruktur und Forschungsmittel zur Verfügung hat. Das ist quasi im Rahmen der Waldorfpädagogik bisher nur bedingt möglich gewesen. Da würde ich Herrn Ulrich vollständig zustimmen. Da sehe ich Nachholbedarf und da muss man auch selbstkritisch drauf schauen, wie lebt Anthroposophie im einzelnen Kollegium, an der einzelnen Schule und welche Form des kritischen Dialoges kann da geführt werden.
Ich habe solche Menschen, wie Herr Ulrich sie da beschrieben hat, erlebt, aber die werden zunehmend zu einer Karikatur beziehungsweise zu ganz isoliert dastehenden Kollegen. Und man darf nicht unterschätzen, die Kultur, die die jungen Kollegen mit hineinbringen, die lassen sich einfach nicht mehr so etwas vorschreiben, was sie nicht nachvollziehen und nicht einsehen können. Also da sind wir auch als Bund der Freien Waldorfschulen sehr daran interessiert, dass eben diese Akademisierung der Waldorfpädagogik, diese Öffnung der Forschungshaltung gegenüber, dass die vorangetrieben wird. Also ganz, ganz klar.
Und mich würde interessieren für Sie als Lehrer, Herr Glaf, wie stellt sich die Beziehung zu dieser umstrittenen Gründerfigur Rudolf Steiner dar? Es finden sich in seinen Schriften ja auch rassistische Vorstellungen. Er beschreibt zum Beispiel das Triebleben der Neger, bezeichnet die weiße arische Rasse als überlegen. Taugt so jemand für Sie als Pädagoge, als Vorbild für junge Menschen?
Also es gibt ja ein unglaublich umfangreiches Schrifttum, es gibt sehr, sehr viele Vorträge und es gibt eben auch, da hat Herr Scheren schon darauf hingewiesen, eine Veränderung im Laufe seiner Lebens- und Wirkzeit. Und ich habe mich vorzugsweise auf die Dinge beschränkt und das ist schon ein reiches Feld, die für meine Unterrichtspraxis und Lehrertätigkeit relevant sind. Und da habe ich bisher das, was ich für meinen Unterricht, für meine Tätigkeit gefunden habe, habe ich im weitesten Sinne auch als treffend und als stimmig erlebt. Ich bin durch mein Mathematikstudium geprägt, dass ich eben nicht darauf angelegt bin, Dinge nur auf Glauben und auf Autorität hinzuübernehmen, sondern ich will sie prüfen. Und da, wo ich das gemacht habe, habe ich doch erlebt, dass es von Erfolg geprägt ist. Ja, es gibt klar einige Dinge, die sehr, sehr seltsam sind. Da hat sich ja auch die holländische anthroposophische Bewegung sehr ausführlich mit auseinandergesetzt. Dinge, die man heute nicht mehr so veröffentlichen würde. Und im Augenblick sind wir auch dabei, eine kommentierte Neuherausgabe der Grundwerke eben zur Pädagogik zu machen, dass man eben diese Dinge auch den wissenschaftlichen Untersuchungen zur Verfügung stellt.
Und reichen solche Äußerungen Rudolf Steiners nicht eigentlich aus, um die Häuser nicht mehr nach ihm zu benennen? Mal ganz ketzerisch gefragt.
Da müsste man sehr, sehr viele Namen von sehr...
Ja, das tut man ja alle Orten mittlerweile.
Ja. Also ich würde angesichts der Peinlichkeit dieser Äußerungen Steiners, wo er ganz auch am Rassebegriff hängt, würde ich einfach darauf hinweisen, dass es 17 Waldorfschulen in Israel gibt. Also so viel zum Antisemitismus oder Rassismus bei Steiner. Ich glaube, davon sind die heutigen Waldorfpädagogen weit entfernt. Man sollte eben dann lieber das Buch, in dem das steht, bei Steiner zuklappen und sagen, damals haben andere auch so gedacht, das ist peinlich und ärgerlich, denke ich, auch für die Waldorfpädagogik an der Stelle. Und wie eben auch Herr Klaff gesagt hat, die Niederländer haben, und das hat mich auch persönlich beeindruckt, Klarstellung bezogen, dass das nicht maßgebend sein kann. Das fand ich sehr erleichternd. Und wie gesagt, 17 Waldorfschulen in Israel, das spricht für sich.
Jetzt wollen im großen 100-jährigen Jubiläumsjahr 2019 die Waldorfschulen sich als moderne pädagogische Einrichtungen präsentieren. Auch Herr Schieren, Sie haben es gerade schon geschildert, weiter nach außen hin öffnen. Inwiefern sind sie denn modern für Sie?
Ich glaube, der Schritt, der nötig ist, um auf das zurückzukommen, wo wir auch am Anfang des Gespräches waren, Herr Ulrich hat ja darauf hingewiesen, dass im Kontext der ersten Waldorfschulgründung das als Arbeiterschule gedacht worden ist. Und innerhalb Deutschlands zumindest hat sich das im Privatschulsystem doch als eine Schule des Bildungsbürgertums entwickelt. Und ich glaube, die große Herausforderung, wenn man nicht nur quasi zurückschaut für die Zukunft, ist, dass Waldorfschule tatsächlich eine Schule für alle ist, dass man also einen Weg findet. Und da muss man mit der Gesetzeslage der einzelnen Länder auch kooperieren und sehen, was möglich ist. Aber dass die Ideen einer interkulturellen Waldorfschule, einer kulturübergreifenden Waldorfschule, einer auch gesellschaftsschichtenübergreifenden Waldorfschule, das wäre eigentlich das Ideal für die Zukunft. Und das würde das Moderne der Waldorfpädagogik für die Zukunft bedeuten. Da gibt es Beispiele in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, wo auch andere Gesetzeslagen sind. Und daran muss man, glaube ich, arbeiten, dass man tatsächlich eine Schule für alle hat und aus dieser, sagen wir mal, Bildungsnische, in der Waldorf bisher in Deutschland reüssieren konnte, dass man da ein bisschen rauskommt.
Die moderne Hirnforschung scheint der Waldorfpädagogik da ja in einigen Teilen zumindest auch recht zu geben. Herr Ulrich, lernen die Kinder offensichtlich beim Werkeln und Tanzen besser als auf der Schulbank sitzend? Hat das die Waldorfschule früher erkannt als das Regelschulsystem?
Also mich hat die Hirnforschung da noch nicht überzeugt. Dann brauche ich jetzt gar nicht mit der Waldorfschule zu fragen. Also die Funktionalisierung der Hirnforschung für Reformpädagogik wäre ein Thema für sich. Also ich denke, die Forschungen, die pädagogisch angeführt werden, die gibt es meistens gar nicht. Und die Hirnforschung springt da sozusagen als Legitimationshintergrund immer ein. Aber das wäre ein anderes Thema und das führt jetzt zu weit. Ich würde gerne auch über die Zukunft der Waldorfpädagogen noch etwas spekulieren, der Waldorfschulen etwas spekulieren. Also ich glaube, Waldorfschulen haben in Deutschland den großen Boom hinter sich. Sie haben sich als sehr stabil erwiesen im Privatschulwesen. Sie sind nach den konfessionellen Schulen der zweitgrößte Akteur im Privatschulwesen. Das liegt aber auch am Rahmen, den ein nationales Bildungswesen den Privatschulen gibt. In Frankreich haben wir nur 14 Privatschulen, in Deutschland 240. Also es wird sehr stark von den, sagen wir mal, nationalen Bildungskulturen abhängen, welcher Spielraum den Waldorfschulen gegeben wird. Und sie sind nicht der Hauptakteur bei der Globalisierung des Bildungswesens, das sind mehr die internationalen Schulen. Aber sie wird für ein gebildetes oder Milieu mit hohem kulturellen Kapital immer eine interessante Alternative zum Regelschulwesen sein. Also das ist auch in den USA spürbar. Ja, selbst im Silicon Valley gibt es Interessenten für Waldorfpädagogik. Gerade dort, wo man eben versucht, an eigenen Bildungsgängen für die Kinder in den Schulen mitzuarbeiten, ist die Waldorfpädagogik immer ein Angebot. Da könnten möglicherweise Fortsetzungen passieren zu der Entwicklung in Deutschland.
Und Silicon Valley, Herr Klaff, ist auch dahingehend ein ganz gutes Stichwort. Die Zukunft der Bildung wird immer digitaler. Man diskutiert hier bundesweit gerade darüber, auch anlässlich des Digitalpakts, wie das funktioniert. Jetzt gelten Waldorfschulen als besonders technologiekritisch. An den meisten setzen sich die Schüler erst vergleichsweise spät mit digitalen Geräten auseinander. Verbauen Sie ihnen damit die Zukunft?
Das stimmt nur dann, wenn man wieder, wie gesagt, auf die Unterstufe schaut, der Waldorfschulen, und die Oberstufe nicht in den Blick hat.
Also die ist wirklich medienfrei, die Unterstufe.
Richtig, genau. Ja, also medienfrei, elektronische Medien. Ne?
Ja. Das
sind ja auch
viele andere
Medien. Ne? Genau. Ich sag mal ein Beispiel. Es ist ja eine wunderbare Sache, dass wir als Menschen unglaublich viele Kommunikationsmöglichkeiten haben. Wir können unseren eigenen YouTube-Kanal, unseren Instagram-Account und so weiter pflegen. Ich kann Podcasts produzieren, ich kann mich der ganzen Welt mitteilen. Ich kann aber auch einen Brief schreiben, von Hand auf Papier. Und was wir erreichen möchten, ist, dass der junge Mensch dann ein mündiger Mensch ist, der die verschiedenen Möglichkeiten kennt, der sie beherrscht, der die Sinnhaftigkeit auch sieht und sie dann bewusst und gezielt einsetzen kann. Und wenn ich nie einen Brief geschrieben und nie einen handgeschriebenen Brief bekommen habe, kenne ich diese Möglichkeit gar nicht und kann sie nicht wertschätzen. Aber das ist ein gutes Beispiel, eigentlich diese Digitalisierung für die Frage nach der Zukunftsfähigkeit. Das eine, Schule für alle, ist schon gesagt worden. Das andere ist jetzt inhaltlich, was muss da passieren? Und eigentlich kann man eigentlich die Prinzipien, ich habe ja schon genannt, Kopf, Herz und Hand, auch auf diese ganze Frage der Digitalisierung und der Medienpädagogik anwenden. Und was wir da entwickelt haben, ich bin ja auch Mitarbeiter von Tessin Lehrstuhl für Medienpädagogik in Stuttgart, wo eben auch alle Lehrer, die dort ausgebildet werden, Medienpädagogik eben in ihrem Lehrgang mit beinhaltet haben. Man muss einfach dann diese Elemente der Waldorfpädagogik auch darauf anwenden. Und das Ergebnis, was da herauskommt, habe ich ganz kurz gefasst in einem Wort. Das nennt sich PWISE, also P-W-I-S-E. Perspective, das P steht für Perspective, heißt die Dinge aus verschiedenen Perspektiven sehen zu können. Nicht nur die Sache, das Thema, die Technik, sondern auch das Kind und seine Entwicklung. Das P steht aber auch für produktionsorientiert. Also wir machen die Dinge, wir machen Zeitung, wir machen Radio, wir machen Film und Fernsehen und nutzen nicht nur rezeptiv die Medieninhalte, die andere bereitgestellt haben. Das W steht für Weltzusammenhang herstellen, sich mit der Welt verbinden, nicht die Türen zumachen, die Vorhänge zuziehen und sich abschließen von der Welt. Das I steht für integriert, das heißt nicht ein singuläres Fach, was isoliert ist von den anderen, ist die Medienpädagogik oder die Auseinandersetzung mit der Digitalisierung, sondern jedes Fach ist davon durchwoben und muss davon angeregt werden. S steht für sinnstiftend, für die Frage, warum mache ich das, für wen mache ich das, und E, ganz wichtig, eben entwicklungsfördernd. Das heißt, ich muss gucken, welches Medium dient der Entwicklung des Kindes in dem entsprechenden Alter. Ich sage mal ein Beispiel, ganz konkret noch zum Schluss, wenn ich höre, recherchieren lernen, dann sehe ich kleine Kinder schon mit dem Tablet und bei Google da was nachschlagen. Das ist die eine Seite. Herr Schieren hat ja auch gesagt, die kognitionslastige Bildungsbegriff spielt in der Staatsschule eine große Rolle. Herz bedeutet in dem Fall, ich habe einen Grund zu recherchieren. Ich möchte etwas wissen über die Welt, der ich mich verbunden fühle und die ich liebe. Hand bedeutet, ich lasse dem, was ich gemacht habe, Taten folgen. Also wenn ich das nur auf den Kopf beziehe, dann bleibt das Recherchieren eine an sich sinnlose Tätigkeit, die nicht eingebunden ist in mein ganzes Leben.
Herr Schieren, ja, abschließend vielleicht nochmal gefragt, lassen Sie uns Vergangenheit und Zukunft zusammenbringen. Was hätte Rudolf Steiner zu Computern im Waldorfunterricht gesagt?
Im Sinne der Darstellung von Herrn Glaf, altersangemessen hätte er das eingesetzt. Also schon zu seiner Zeit hat Steiner die quasi technischen Medien, die existierten, sehr proaktiv in den Unterricht eingebunden. Und ich denke, das wäre heute genauso. Aber es müssen quasi die, sagen wir mal, Handlungskompetenzen und Bewusstseinsvoraussetzungen auch da sein, um das angemessen machen zu können. Und da ist der Entwicklungsweg der Waldorfpädagogik vielleicht etwas ungewöhnlich, dass sie in den ersten Schuljahren defensiv mit neuen Medien umgeht und es dann eben ab einer gewissen Bewusstseinsreife und Bewusstseinsentwicklung dann offensiver macht.
Ja, also ich würde aber sagen, sie bleibt gefangen in diesem siebten Schema. Bei aller Bewunderung dafür, wie Waldorfpädagogen produktiv unterrichten, um die Medien nicht einzusetzen, muss man doch immer befürchten, dass es so eine Art Doppelmoral dann gibt. Außerhalb der Schule interessieren sich die 8-, 9-Jährigen bereits für Smartphones und für die Möglichkeiten, die sie bieten, auch gerade kognitiv auch. Und in der Schule wird dann von erst Gebrauch gemacht, wenn sie 14 oder 15 Jahre alt sind. Also wir haben selbst eine kleinere Studie gemacht und da ist der Gebrauch, der Umgang mit den Medien außerhalb der Schule dann die Hauptsache. Und gerade weil man keine Lehrbücher hat, benutzt man natürlich viel früher auch die Informationen des Internets. Ich glaube, das, dass einfach wichtig ist, dass hier Elternhaus, Schüler und Schule irgendwie einen gemeinsamen Weg gehen. Und der müsste dann möglicherweise auch weg von dieser Jahr siebten Lehre, dass man das eben auch schon in der fünften, sechsten Klasse dann wie an den staatlichen Schulen als fruchtbares Lernmedium einsetzt.
Mhm. Rudolf Steiner und sein Erbe. Warum sind Waldorfschulen erfolgreich? Darüber diskutierten wir in diesem SWR2-Forum. Ich bedanke mich für die Diskussion bei meinen Gästen, bei dem Erziehungswissenschaftler Professor Heiner Ulrich von der Uni Mainz, bei Franz Glaf, Medienpädagoge und Waldorflehrer in Mönchengladbach und bei Professor Jost Schieren, Schul- und Waldorfpädagoge an der privaten Alanus-Hochschule in Alftern bei Bonn. Am Mikrofon war Lukas Meyer-Blankenburg.